Drei Jobs neben dem Studium, nicht akademisches Umfeld und trotzdem erfolgreich in der Karriere. In dieser Episode gibt es die Anleitung dazu.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Constanze Marie Teschner. Heute möchte ich mich einem Thema widmen, dem wir bisher eher wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wie baut man sich eine erfolgreiche Karriere auf, selbst wenn man mit sozialen und auch wirtschaftlichen Hindernissen konfrontiert ist? Meine Gästin Annemarie Wolf hat aus erster Hand erlebt, wie schwierig es sein kann, so eine Karriere zu starten, wenn man aus einer nicht-akademischen Familie stammt und vermutlich mit begrenzten Ressourcen auskommen muss. Dennoch hat sie es geschafft, sich durch ihre harte Arbeit und Leidenschaft für ihr Thema, sich ihren eigenen Weg über diese Hindernisse hinweg zu bahnen und Karriere zu machen. Welche Schritte sie ergriffen hat auf ihrem Weg, das möchte ich von ihr erfahren. Herzlich willkommen, Annemarie, schön, dass du da bist.
Hallo Constanze, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich glaube, wir sollten unseren HörerInnen offenbaren, dass wir miteinander befreundet sind.
Das ist okay.
Ist also ein bisschen lockerer Kontext als sonst, vermutlich.
Ich wollte das jetzt super ernst halten, aber okay.
Gut, das habe ich jetzt direkt zerstört, diesen Ansatz, aber nun gut, schauen wir mal. Annemarie, ich habe es gerade ja schon angekündigt, du kommst aus einem nicht-akademischen Kontext, hast aber dennoch studiert. Was hast du studiert?
Im Bachelor Public Management, im Master Business Marketing Management, so ganz viele Buzzwords aneinandergereiht. Und zwar einmal den Bachelor an der HWR in Berlin und den Master an der TH Wildau. Mhm. Das ist, ich glaube schon Brandenburg, wenn man es genau nimmt.
Ja. Ich vermute auch. Und heute bist du Head of Marketing für UNO.
Genau.
Mhm. UNO ist Elektromobilität.
Elektroroller, genau. Nicht immer ganz wichtig, E-Scooter, nicht die Kick-Scooter, auf denen man stehen kann,
ja, während
man
fährt. Dann würden wir hier nicht miteinander sprechen.
Dann würden wir das... Das lasse ich jetzt so unkommentiert. genau, sondern die richtigen E-Roller, E-Scooter.
Okay. Das wird am Rand heute sicherlich auch noch stattfinden, aber wir möchten uns tatsächlich eher deinem Karriereweg widmen und deiner Passion, die du entwickelt hast und jetzt heute eben Head of Marketing bist. Bevor wir da reinsteigen, möchte ich dennoch mit dir unser beliebtes AB-Spiel spielen.
Sehr gerne.
Du darfst dich schnell entscheiden, nicht lang zögern. Let's go. Mhm. Singen oder tanzen?
Tanzen.
Schreiben oder diktieren?
Diktieren.
Bubble Tea oder kein Bubble Tea?
Kein Bubble Tea.
TikTok oder Instagram?
Instagram.
Android oder iOS?
iOS.
Schlittschuhfahren oder Inlineskaten?
Inlineskaten.
Online-Shopping oder Bummeln in der Fußgängerzone?
Online-Shopping.
Stadt oder Land?
Stadt.
Kinoabend oder Tanzen im Club?
Früher tanzt im Club, jetzt eventuell Kinoabend mehr.
Fine Dining oder Fast Food?
Gutes vegetarisches Fastfood.
Musik streamen oder kaufen?
Offiziell streamen über Spotify.
Hip-Hop oder Pop?
Pop.
YouTube Shorts oder TikTok?
Oh Gott, TikTok.
Sicherheit oder Risiko?
Sicherheit.
Okay, vielen Dank. Das war für mich teilweise überraschend, damit habe ich nicht gerechnet. Oha. Mitunter. Das können wir nachher nochmal bei einem Glas Wein besprechen, auf welche Antwort du da gekommen bist. Aber das soll ja nicht unser Thema sein, sondern wie gesagt, deine Karriere. Skizzier doch mal deinen beruflichen Werdegang mit den elementaren Etappen.
Ich würde, trotz, dass es vielleicht nicht so elementar ist, mal kurz am Anfang anfangen, um auch mal ein bisschen darzustellen, wie das bei mir gelaufen ist. Ich habe tatsächlich nach meinem Fachabitur eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Marketingkommunikation. Dann habe ich
fancy.
Sehr fancy. Dann habe ich ein Jahr lang gearbeitet. Dann habe ich beschlossen und aufgrund der Wartesemester auch endlich zu studieren. Bin dann zum Bachelor nach Berlin gezogen, Bachelor, Master gemacht, dann karrieretechnisch die wichtigsten Stationen waren zum einen mal Early Stage Startup Factory Market und dann zu Coop. Danach bin ich zu Coop gegangen. Coop E-Scooter Sharing. Die Berliner werden es vielleicht noch wissen, damals. Und dort hat sich die Leidenschaft, sage ich jetzt mal, für E-Mobilität und E-Scooter nochmal deutlich abgezeichnet.
Dann sehr visionär auch. Also ist ja ein Thema, was immer wichtiger wird, was uns länger noch begleiten wird und also eine coole Entscheidung, würde ich mal behaupten.
Das hat sich auch über so ein paar Ecken ergeben. Ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht, ich hatte Uno witzigerweise schon immer so ein bisschen im Blickfeld, Coop damals noch nicht. Und dadurch bin ich aber noch näher, wie gesagt, dem Einstieg zur E-Mobilität gekommen. Coop wurde dann damals eingestellt, das war eine Bosch-Tochter. Danach war ich bei Fiverr und jetzt dann seit anderthalb Jahren wieder back in E-Scooter-Business.
Okay.
Das waren quasi die Main-Stations. Ich weiß nicht, ob du irgendwo nochmal tiefer einsteigen willst, wenn es ja gerade über den Hintergrund geht, des Nicht-Akademischen.
Ja, genau. Lass uns da mal einen Schritt zurückgehen, sozusagen. Also ja, du kommst aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt. Was würdest du sagen, wie hat deine Herkunft deinen Karriereweg beeinflusst?
Ja, ich bin ja Jahrgang 86, sollte man vielleicht dazu sagen. Und man spricht ja immer so ein bisschen zwischen Generationen. Boomer bin ich nicht mehr oder das habe ich verpasst. Aber jetzt
zum Glück.
Gott sei Dank. Die aktuelle Generation versus die der vorige. Und ich glaube, ich bin sehr klassisch. Du musst immer arbeiten, du musst immer einen Job haben, du darfst auf keinen Fall eine Lücke im Lebenslauf haben. Was du anfängst, machst du auf alle Fälle fertig. Da wurde ich auch sehr geprägt von meiner Mutter, die aus, nicht, dass das jetzt stereotypisch ist, aber DDR ist ja auch immer noch, war immer sehr viel Arbeiten, ja. Versus in der damaligen 86er Westdeutschland war es auch okay, wenn mal nicht alles reibungslos verlief. Daher war das auch sehr prägend für meine Erziehung. Ich weiß nicht, warum, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum ich irgendwann beschlossen habe zu studieren. Ich habe damals, das weiß ich noch, eine Hauptschulempfehlung bekommen. Ich weiß sogar heute noch den Tag, wie ich als, wie alt ist man denn da, neunjähriges kleines Mädchen nach Hause bin mit diesem Brief, den der Lehrer ausstellt, wo dann empfohlen wird, auf welche Schule du gehst. Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Und ich weiß, dass ich ihn aufgemacht habe und da stand Hauptschule drin. Und es war damals schon auch klar, dass wenn du Hauptschule machst, wird es schwierig einfach. Und ich weinend nach Hause gekommen bin und dann alles getan habe, um, da gab es diverse Tests, die du in Baden-Württemberg machen konntest, dass du doch noch auf die Realschule gekommen bist. Das habe ich gemacht, habe ich geschafft. Und nach der Realschule habe ich mich durchgekämpft, dass ich das Fachabitur machen konnte. Also nicht wieder normal aufs Gymnasium, sondern Fachhochschulreife. Und dann habe ich quasi immer so diesen bisschen holprigeren Weg, nenne ich es jetzt mal, genommen. Und dadurch eventuell auch das als normal empfunden, dass man ein bisschen härter arbeiten muss. Und bin dann durch den holprigen Weg zur Ausbildung gekommen. Marketingkauffrau war zu dem Zeitpunkt auch eine. Es gab immer diese Kauffrau-Ausbildung, die so im Trend waren. Und Werbekauffrau war damals auch der Trend-Ausbildungsberuf. Und auf den musste man natürlich auch aufspringen. Und das habe ich dann auch geschafft. Und dadurch kam diese Marketing-Affinität, die mich dann die ganze Zeit verfolgt hat. Dadurch habe ich dann immer irgendwann gemerkt, mit jedem Job, den ich hatte oder auch in der Ausbildung, dass du limitiert bist, was deine Entwicklungsmöglichkeiten angeht. Und ich wollte zum einen auch raus aus dem Kleinbürgertum, um es jetzt mal sehr negativ auszudrücken, und auch wollte halt nicht als Kauffrau enden, die dann die Assistentin vom Chef bleibt, sondern hatte den Drive, selber mal Chef zu werden.
Okay. Schön, dass du diese Situation ansprichst mit dem Brief, wo dieses Ergebnis so drin stand. Ich erinnere mich da auch noch sehr aktiv dran. Es ist wahrscheinlich wirklich so ein prägendes Ereignis für viele in der Entwicklung, in der Karriere. Und schön auch, dass du sagst, dass so ein bisschen diese Werte, die dir deine Familie mitgegeben haben, ja fast auch dazu geführt haben, dass du Ambitionen entwickelst und diese Mehrarbeit, die es ja vielleicht retrospektiv ist, damals als gar nicht so elementar wahrgenommen hast. Also dass es fast ein bisschen selbstverständlicher auch für dich war.
Ja, dazu, auch dem Hintergrund der nicht akademischen Familie. Ich habe das immer sehr abgelehnt am Anfang, weil ich immer meinte, nein, und das hat keinen Einfluss. Und wenn man sich hart genug anstrengt, was auch immer noch meine Überzeugung ist, kann man zur Uni kommen, kann man Karriere machen. Habe tatsächlich dann gemerkt, als ich mit Leuten, die einen akademischen Hintergrund haben, studiert habe, da habe ich es dann doch gemerkt, was Verständnis von der Familie angeht, was auch Ressourcen angeht. Da habe ich es dann doch gemerkt, dass es einen Unterschied macht. Und wenn du in die Statistiken reinguckst, die ich gerade nicht zur Hand habe, aber wenn du überlegst, es gibt Statistiken, wie viele Kinder aus akademischen Haushalten Bachelor machen, Master machen und die Statistik, wie viele Kinder aus einem nicht akademischen Haushalt einen Master schaffen, da sind wir schon einstellig.
Ja.
Und das die Zahl damals zum Beispiel hat dann mir gezeigt, oh, anscheinend bist du gar nicht so Durchschnitt, wie du immer dachtest, im Sinne von, du machst einen Master, weil du natürlich im Masterstudium nur mit Masterstudenten umgeben bist, sondern innerhalb dieser Gruppe bist du nicht einzigartig, das nicht, aber stichst du vielleicht eventuell heraus.
Und was hat dich dann dazu inspiriert, eine Karriere im Marketing zu verfolgen? Weil vorher bist du ja wahrscheinlich gar nicht so viel mit Themen in Berührung gekommen, bis auf dass es eben trendy war.
Und zwar, ich habe erzählt, ich habe Fachhochschulreife gemacht und die Fachhochschulreife war eine sozialpädagogische Fachhochschulreife.
Aha, okay.
Da hatte man Psychologie als viertes Hauptfach und da fand ich es schon immer interessant. Was musst du machen oder wie kannst du Menschen beeinflussen? Wie funktioniert der menschliche Kopf, die menschliche Psyche? Finde ich immer noch heute auch noch spannend. Dadurch, dass dann auch noch diese Kombination kam mit dem Trend-Ausbildungsberuf, hat sich das schon ganz gut kombiniert, weil ich es auch selbst heute noch interessant finde. Früher dachtest du so einfache Sachen wie, im Supermarkt hat es anscheinend ein System, wie die ihre Regale einräumen und was für Musik sie morgens spielen. So die super Basics versus jetzt natürlich in meinem Beruf im Performance-Marketing. Was machst du für Anzeigen? Wie schaltest du die? Was für Bilder benutzt du? Wo sind mehr Conversion Rates? Das geht jetzt natürlich sehr ins Detail, aber ich finde das immer ultra spannend, ein bisschen evil eventuell auch, aber was musst du Kunden sagen, wie musst du Kunden angehen, damit eine Aktion passiert? Das finde ich im Marketing ultra spannend und wenn du dann natürlich jetzt noch in meiner Position bist, für ein Produktbrand arbeitest, wo du wirklich auch den Mehrwert dahinter siehst und was du selbst auch jeden Tag nutzt, ist es fast schon Jackpot, dass du deine Leidenschaft, die du selbst hast, versuchst, anderen mitzuteilen und dadurch auch irgendwie einen Impact schaffst.
Speaking of Leidenschaft und Impacts, kannst du ein Projekt oder ja, vielleicht so eine Leistung, einen Milestone aus deiner Karriere mit uns teilen, auf die du besonders stolz bist?
Ich klar, also zwei Dinge. Fangen wir von hinten an. Aktuell als Teamlead oder als jemand, der Teamlead ist, macht mich alles stolz, wo ich sehe, dass mein Team es geschafft hat. Wir haben, wenn mein Team Erfolge feiert, wenn mein Team sich entwickelt, wenn es gut zusammenarbeitet, das sind Sachen, die freuen mich und da ziehe ich sehr viel Energie draus. Wenn man jetzt nur mich betrachtet, würde ich fast schon sagen, generell durchhalten. Das rauszuziehen, was am besten ist, wenn du einen Job mal nicht bekommst und du denkst, die Welt geht unter, weil du diesen Job nicht bekommen hast. Im Nachgang ist es super wichtig für, glaube ich, jeden zu reflektieren, wo bin ich jetzt und wäre ich da jetzt, wenn ich diesen Job bekommen hätte und wie würde mein Leben dann aussehen. Und deswegen ist, glaube ich, so zusammengefasst nochmal mein Team, Erfolge von meinem Team und einfach mein Erfolg, dass ich mich da so durchgekämpft habe durch Uni, drei Jobs neben der Uni und diversen anderen Sachen und doch meinem Ziel ein wenig näher gekommen bin, um ehrlich zu sein.
Ja, ich glaube oder ich bin mir sicher, darauf kannst du sehr stolz sein und in unserer Freundschaft kriege ich das ja auch immer noch näher und aktiver mit und bin da auch oft mit stolz auf dich und habe da eine große Anerkennung dafür. Aber ich weiß, dass du so Komplimente nicht so magst, deswegen möchte ich dich nicht in Verlegenheit bringen, sondern ich möchte von dir wissen, welche Fähigkeiten hältst du für wichtig, um eben diese Schritte gehen zu können, die du gegangen bist?
Ja, Wir leben in einer Gesellschaft, wo du deine Bestätigung oder Anerkennung oder auch Nicht-Anerkennung über Social Media bekommst. Das sind die klassischen Tools, Instagram, TikTok, wo dir jeder zeigt, wie schön das Leben ist und dann aber auch jetzt im beruflichen Kontext LinkedIn. Und ich glaube, eins der Skills ist, dass man fokussiert bleibt, weil im Endeffekt, es klingt jetzt sehr banal, kochen alle mit heißem Wasser. Und ich glaube, dieses Fokussiertsein nicht nur im Sinne von nicht ablenken lassen, was angeblich alle besser machen als du, aber auch fokussiert sein für, okay, ich habe hier ein Ziel und ich überlege mir wirklich, was ist das Ziel, wenn du jetzt vielleicht noch kein Ziel hast, daraufhin hinzuarbeiten, okay, dann lass uns mal austesten, weil ich glaube auch, das Learning, das gefällt mir jetzt nicht oder der Job hat mir jetzt nicht gefallen oder das Setup hat mir nicht gefallen, ist immer noch ein Learning, weil dann weißt du, was du nicht willst. Das ist auch schon mal ganz gut.
Ja, das ist ein super guter Hinweis, gerade ja, weil man da eben so schnell reinrutscht und sollte man einmal diesen Fokus verloren haben, ist es eben auch gar nicht so leicht, da wieder in die richtige Bahn zu kommen oder ja, den wieder zurückzubekommen. Kannst du auch über eine schwierigere Entscheidung in deiner Karriere sprechen, die du treffen musstest?
Ja, ich habe bis jetzt alle meine Jobs von selbst gekündigt. Das ist vielleicht in dem Moment eine schwierige Entscheidung, weil du ja dann aktiv dich entscheiden musst, mache ich das jetzt hier noch? Bringt mich das weiter? Sollte ich noch länger durchhalten? Vielleicht ändert sich's ja. Bieten sich mir Optionen an? Habe ich jetzt vielleicht schon einen Job? Habe ich ihn nicht? Diese Entscheidung musst du aktiv treffen. Das war immer so schwierig, weil ja, das ja einfach zum einen ein unangenehmes Gespräch ist. Ja. Das führt man nicht gerne. Und dann aber auch natürlich neuen Job hat, neues Team hat, neue Vorgesetzte hat, ein neues Produkt hat, wo man sich eventuell mehr auskennt oder auch weniger und dann erstmal ins Ungewisse steuert. Ja. Und das ist schwierig. Aber Jobwechsel sind immer schwierig, weil es dieses Unbekannte ist, was aufregend sein kann, aber auch vielleicht manchmal eine Überforderung, so weil man dort steht und denkt, so, okay, hoffentlich schaffe ich das alles und hoffentlich mache ich einen guten Job und hoffentlich, keine Ahnung, komme ich mit dem Team gut klar. Und ich habe ja vorhin Sicherheit erwähnt und ich bin Sicherheitsmensch und deswegen ist das dann immer was, wo ich dann manchmal Bauchschmerzen bekomme und mich immer hinterfrage, mache ich jetzt gerade hier das Richtige?
Ja, und hast du bisher immer das Richtige gemacht oder hast du es auch schon bereut?
Wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich eigentlich immer das Richtige gemacht.
Super.
Also vielleicht gab es auch mal Chancen, die man verpasst hat, aber die hat man verpasst, da braucht man jetzt nicht mehr drüber nachdenken.
Ja, auch das ist ein sehr guter Ansatz. Und wo soll es in der Zukunft hingehen? Hast du Ziele, Anne? wo siehst du dich in 5 Jahren?
Oh Gott.
Nein.
Die Frage hast du schon immer bei Interviews. Die stelle ich auch nicht, weil ich mir denke, ach, hey.
Ich glaube, die darf man auch nicht mehr stellen, oder?
Nein.
Da kommt dann, weiß ich nicht, der HR-Adler und haut dir mit seinem Flügel auf den Hinterkopf. Weiß ich nicht, wo dieses Bild gerade aus meinem Kopf herkam. Dann überspielen wir das mit deiner Antwort,
Anne. In der Schule, damals in der Realschule, wollte ich immer mit 30 Mutter und verheiratet sein. So, und da bin ich sehr froh, dass das nicht eingesetzt hat. ich habe Ziele. Ich habe ja vorhin schon gesagt, eins der Stationen, die ich sehr prägend fand, war damals Factory Market als Early-Stage-Startup. Da war natürlich Arbeiten bis zum Umfallen. Da untertreibe ich jetzt auch nicht. Aber was aufbauen, das finde ich ultra spannend. Hier bei UNO hatte ich die Möglichkeit, das Marketing-Team komplett neu aufzubauen, was ich auch sehr, sehr interessant fand, von wirklich sich so eine grüne Wiese zu schaffen und sagen, okay, wie machen wir das jetzt? Und daher kann ich mir schon vorstellen, nochmal als nächsten Schritt irgendwann mal wieder ein Early-Stage-Startup mit als Gründerin oder als Marketing-Verantwortliche mit reinzugehen auf alle Fälle.
Ja, okay, aufregend. Ich bin gespannt, was sich da noch ergeben wird für dich, beziehungsweise was du selbst aktiv zu dir ziehen wirst. Welchen Rat würdest du denn jemandem geben, der vielleicht ähnliche Voraussetzungen hat wie du, also ohne akademischen Background startet?
Einen emotionalen, einen vielleicht rationalen. Emotional als aus Transparenz hinweisen, mhm. sage ich mal doch so schön. Ich bin Legasthenikerin. Mhm. Wurde sehr spät festgestellt, weil das Schulsystem oder Lehrer da ein bisschen bei mir versagt haben, weswegen ich auch zum Beispiel mal wiederholt habe. Es war immer, Annemarie ist nervös, nicht fokussiert, nicht konzentriert. Im Studium hatte ich einen sehr, sehr tollen Dozenten, der auch eine Tochter hat, mhm. der meinte, er sieht ähnliche Muster. Mhm. Und dann hat man ja so Tests und alles. Und dann wurde das festgestellt, also nicht schwer, aber doch vorhanden. Das hat bei mir sehr viel klar gemacht, weil du natürlich, wenn du Legastheniker bist, surprisingly im Diktat nicht gute Noten schreibst.
Ja.
Da nicht nur aufgrund der nicht-akademischen Haushalts, vielleicht das vielleicht auch nicht erkannt wurde, die Zeit nicht da war, mhm. das zu erkennen.
Ja.
Da mache ich auch gar keinem einen Vorwurf. Und dadurch immer ein bisschen dieses Mantra über meinem Kopf hing, du bist nicht schlau genug, weil anscheinend bist du ja zu dumm, ein Diktat runterzubrechen. Mhm. Als ich damals in der Uni dann quasi the Proof of Concept bekommen habe, war natürlich gewisse Dinge schon ein bisschen zu spät. Legasthenie, gerade wenn du mit Kindern arbeitest, kannst du das noch gut steuern. Mhm. Ich war dann halt auch schon jenseits der 20, also aber wichtig ist nicht nur, wenn du keine Eltern hast, die akademisch sind und die dich vom Bildungswesen her schon mal vorbereiten, für diverse Dinge geht das. Du musst halt, wie gesagt, nur diese Zielsetzung und Durchhaltevermögen haben. Und zum Beispiel jetzt habe ich halt einfach Kontrollmechanismen. Ich schicke E-Mails erstmal durch Word durch Rechtschreibprüfung 24, Werbung, durch. Ich würde natürlich nie Content hochladen, ohne dass das jemand nochmal angeguckt hat. Du musst einfach, wie alle, alle haben irgendwelche Sachen, wo sie nicht so talentiert sind, jetzt nicht vielleicht unbedingt Legasthenie, aber es ist okay, dass manche Dinge nicht so funktionieren. Du musst dein Workaround bilden.
Hm.
Und du musst das vielleicht auch kommunizieren. Ich habe das am Anfang in meinen ersten Jobs auch ein, zwei Mal gesagt zu Leuten, wo ich wusste, dass sie mir dann manchmal E-Mails zurückgeschickt haben, wo Sachen korrigiert waren und ich dann gesagt habe, das ist schön, dass du das machst, aber vielleicht nicht so ganz angebracht, dass du einem Legastheniker quasi sagst, so, sag mal, bist du zu doof, um hier ein Wort zu erkennen.
Mhm.
Aber das so als emotional, oder nicht als emotional, aber als Hintergrund, dass selbst damit du das schaffst, du aber Workarounds brauchst, da muss ich auch einen kleinen Shoutout an gemeinsame Bekannte von uns geben, zum Beispiel in der Uni. Ich hatte immer meine Mitbewohnerinnen, die Sachen von mir Korrektur gelesen haben, weil ich das halt genau wusste und das dann halt extra Effort reinpacken musste, denen zu sagen, könnt ihr das bitte kontrollieren? Wieder mit diesem Durchhalten, extra Effort. Und vielleicht als ganz coolen Tipp, ich habe damals, als ich fürs Studium mich beworben habe und damit auch für BAföG beworben habe, wurde das Ganze abgelehnt, weil meine Eltern angeblich zu viel verdient haben. Ich glaube, jeder, der sich schon mal für BAföG beworben hat, weiß, dass das einfach diese Bemessungsgrundlage auch ein bisschen
alles lächerlich und absurd.
genau. ich hatte aber damals eine Ausbildung gemacht und die Eltern sind nur verpflichtet, dir einen Bildungsweg zu finanzieren, den sie mit der Ausbildung abgeschlossen hatten. Mhm. Und dadurch kannst du dich für elternunabhängiges BAföG bewerben. Und das war damals die einzige Möglichkeit, warum ich auch nur ansatzweise studieren konnte.
Mhm.
Weil mir das auch damals ein Freund gesagt hat, mach doch das. Mhm. Weil im normalen BAföG wurdest du abgelehnt.
Ja.
Hast aber natürlich auch nicht die Info bekommen, oh, sie haben doch schon eine Ausbildung gemacht, sie könnten das andere bekommen.
Ja.
Und das war dieser Tipp von diesem Freund damals. Ich glaube, hätte ich den nicht bekommen, hätte ich massive Probleme gehabt, das Studium überhaupt zu finanzieren.
Mhm.
Und das war, deswegen würde ich den Tipp gerne weitergeben.
Annemarie, ich bin so froh, dass du deine Weisheit jetzt nicht nur mit mir, sondern auch mit unseren HörerInnen geteilt hast. Ich finde unsere Gespräche immer sehr inspirierend und motivierend und ich habe schon sehr viel von dir gelernt und jetzt eben auch unsere HörerInnen. Dafür bin ich dir wirklich sehr, sehr dankbar. Dein derzeitiger Arbeitgeber UNO war jetzt ja heute nur am Rande Thema, aber wenn unsere HörerInnen nun doch Interesse hätten, mit dir oder eben bei UNO zu arbeiten.
Ja.
Habt ihr freie Stellen?
Natürlich.
Mhm.
Wir haben im Accounting freie Stellen, wir haben auch im Commercial Team eine Werkstudentenstelle frei. Das Marketing Team habe ich letzte Woche komplett geheiert, die neuen, da tut mir es leid.
Also direkt mit dir zusammenarbeiten geht nicht.
Das Vergnügen wird es leider nicht geben, oder Gott sei Dank, je nachdem. Aber im Commercial Team haben wir Stellen frei, im Accounting Team und im Hardware. Und was bei uns vielleicht auch noch ganz cool ist, wir haben Pioneer-Stellen. Das heißt, Leute können in ihrer Stadt Testfahrten anbieten. Mhm. Und das kann ein cooler Nebenverdienst sein, aber aha, auch für Studenten wie für Leute, die arbeiten. Ja. Da haben wir auch, suchen wir Leute in verschiedenen Städten.
Ach cool.
Dann kann man quasi E-Mobilität vorantreiben und noch einen kleinen Nebenverdienst machen.
1A, vielen Dank. Das packen wir in die Shownotes. Und Fun Fact an dieser Stelle, solltet ihr euch dann hier mal bewerben und hier vielleicht zu einem Bewerbungsgespräch sein oder hier arbeiten, dann habt ihr einen kleinen, sehr bezaubernden, wie sagt man, Kollegen, Hugo. Anna hat nämlich einen sehr niedlichen Hund, der Hugo, der ist heute leider nicht da, ich bin todtraurig, aber ja, das würde euch dann blühen.
Könnte ich noch stereotypischer sein? Ich mache Marketing und habe den Hund immer dabei. Das, ja, tickt all the boxes.
Also Anne, vielen, vielen Dank, dass danke du dich mit mir unterhalten hast. Und ja, wir trinken jetzt noch ein Glas Wein, oder?
Nein, wir trinken hier nur Wasser.
Okay, liebe HörerInnen, wir trinken jetzt hier noch ein Glas Wasser und ihr dürft euch bei UNO bewerben. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Solltet ihr dennoch Fragen haben, dürft ihr die gerne stellen an podcast@studydrive.net. Bitte empfehlt uns weiter, bewertet diesen Podcast auf allen Podcast-Plattformen, ihr wisst es. Welche das sind, da wo ihr es gerade hört. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.